Hey Leute, bevor wir anfangen, noch kurz zu mir. Mein Name ist Patrick und mich kennt der ein oder andere vielleicht durch meinen YouTube-Kanal Insolito. Da bearbeite ich auch wahre Verbrechen, aber visuell aufbereitet, also mit Bild zum Ton. Viele von euch haben sich aber gewünscht, dass es auch nur Ton gibt, deshalb hört ihr das hier. Sollte jemand dabei sein, der noch kein Abonnent auf YouTube ist, würde ich mich freuen, wenn ihr vor, beim oder nach dem Hören ein Abo dalasst. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Und ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und damit geht's dann auch los mit dem heutigen Fall. Die 13 Jahre alte Melanie Frank lebt 1999 gemeinsam mit ihrer Mutter in Wiesbaden-Klarental. Melanie hat eine eigene Katze namens Dolly, die sie sehr liebt. Sie spielt gern mit Dolly und liest Comics. Melanie besucht die August-Hermann-Franke-Schule in Wiesbaden. Doch leider hat sie es da nicht so leicht. Ihr Verhalten ist etwas kindlicher als das der anderen Schüler. Gleichzeitig sieht sie älter aus, als sie eigentlich ist. Aufgrund dessen und auch wegen ihres Kleidungsstils wird Melanie von einigen Mitschülern geärgert. Auch Melanies häusliche Verhältnisse sind schwierig. Zwischenzeitlich wird die Familie Frank von einer Sozialarbeiterin unterstützt. Laut späteren Aussagen von Melanies Mutter haben die beiden dennoch ein gutes Verhältnis zueinander. Eigentlich hätte der 16. Juni 1999 ein ganz normaler Tag im Leben der Familie Frank sein können. Melanie geht an diesem Tag zur Schule und kommt zum Mittagessen nach Hause. Später bekommt sie Besuch von einer Mitschülerin. Die beiden spielen gemeinsam in der Wohnung, in der Melanie und ihre Mutter leben, und schauen sich gemeinsam die Serie Sailor Moon an. Um 18 Uhr muss die Freundin nach Hause. Als die beiden sich voneinander verabschieden, kann die Freundin noch nicht ahnen, dass es das letzte Mal sein wird, dass sie Melanie Frank sehen wird. Denn nur wenige Stunden später wird das 13 Jahre alte Mädchen spurlos verschwinden. Mitten in Wiesbaden. Mitten in ihrem Wohnviertel. Was ist am Abend des 16. Juni 1999 in Wiesbaden-Klarental passiert? Nachdem ihre Schulfreundin aufgebrochen ist, geht Melanie an diesem Abend zu ihrer Großmutter, die ganz in der Nähe wohnt. Die beiden haben ein sehr enges Verhältnis. Eigentlich ist es bis zur Wohnung von Melanies Oma nur ein 2- bis 3-minütiger Fußweg. Doch die Schülerin lässt sich gerne unterwegs ablenken und bleibt immer mal wieder stehen, sodass sie nicht selten auch eine halbe Stunde für den Weg braucht. Der Besuch an diesem Abend fällt nur kurz aus. Melanie holt sich nur kurz was zu essen ab. Die Großmutter bietet ihr an, bei ihr zu essen. Doch Melanie möchte ihrer Mutter eine Portion mitbringen. Außerdem will sie sich noch eine Folge Sailor Moon anschauen. Und das tut sie auch, als sie wieder zu Hause ist. Nach dem Essen und der Fernsehsendung macht Melanie ihre Hausaufgaben und hält sich dafür bis kurz nach 20 Uhr in ihrem Kinderzimmer auf. Die Schülerin sitzt auf ihrem Bett und macht ihre Mathehausaufgaben. Um ungefähr 20.30 Uhr haben Melanie und ihre Mutter eine kleine Auseinandersetzung. Melanie hätte früher am Tag den Müll rausbringen sollen, was die 13-Jährige allerdings vergessen hat. Ihre Mutter bittet sie, das noch nachzuholen, bevor sie schlafen geht. Melanie hat da keine Lust drauf, willigt aber ein. Als Melanie die Wohnung gerade verlassen will, bittet ihre Mutter sie noch darum, ihr Zigaretten aus dem nahegelegenen Automaten mitzubringen. Dafür gibt sie ihrer Tochter 5 Mark mit. Ende der 90er funktionierten Zigarettenautomaten noch ohne eine Kontrolle. Dass ein Kind Zigaretten einkaufen geht, mag für uns heute sehr befremdlich wirken, war damals aber keine Seltenheit. Und auch für Melanie ist das nicht komisch. Sie bringt ihrer Mutter öfters Zigaretten mit, die sie für gewöhnlich aus einem Automaten zieht, der vor der Hermann-Brill-Straße 22 steht. Zwischen dem Automaten und der Adresse von Melanie und ihrer Mutter liegen gerade einmal 5 Minuten Fußweg. Melanie verlässt also die Wohnung, wirft den Müll weg und macht sich auf den Weg zum Automaten. Um ungefähr 21 Uhr wollen Zeugen ein Mädchen gesehen haben, bei dem es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Melanie gehandelt hat. Zu diesem Zeitpunkt ist die 13-Jährige schon eine halbe Stunde lang draußen. Das Kind habe eine Schachtel Zigaretten in der Hand gehalten. Das würde dafür sprechen, dass Melanie den Automaten tatsächlich erreicht und schon auf dem Rückweg nach Hause war. Die Zeugen, die Melanie vom Sehen kannten, haben beobachtet, wie das Mädchen vor dem Hauseingang der Graf von Galenstraße 58 gestanden und ausgesehen habe, als würde sie auf jemanden warten. Sie habe in die Richtung der Straßenzufahrt gesehen und mehrfach auf ihre Armbanduhr geschaut. Es ist die letzte Sichtung der Schülerin. Ungefähr zum selben Zeitpunkt wird Melanies Mutter unruhig und beginnt nach ihrer Tochter zu suchen. Als die Schülerin auch nach einer Stunde nirgends zu sehen ist, läuft ihre Mutter zu Melanies Oma. Doch auch dort ist sie nicht anzutreffen. Die Oma und die Mutter suchen nun gemeinsam die Nachbarschaft nach dem Mädchen ab. Auch bei einem nahegelegenen Kiosk sehen die beiden nach. Melanie kauft beinahe täglich für sich oder auch für ihre Mutter dort ein. Doch an diesem Tag sei sie nicht da gewesen, sagt die Verkäuferin. Es ist etwa 23.30 Uhr, als Frau Frank bei der Polizei eine Vermisstenanzeige für ihre Tochter aufgibt. Und sofort werden Suchmaßnahmen eingeleitet. Streifenwagen, Spürhunde und die Bereitschaftspolizei schwärmen aus, um die 13-Jährige ausfindig zu machen. Leider vergeblich. Natürlich geben sie aber nicht auf. Deswegen werden in den folgenden Tagen im Wohngebiet Lautsprecherdurchsagen gemacht, tausende Flugblätter verteilt und Hubschrauber eingesetzt. Auch nach Melanies Kleidung wird gesucht. Am 16. Juni 1999 trägt sie ein auffälliges grünes T-Shirt mit einem aufgedruckten Baseballspieler, weiße schwarze Turnschuhe, eine dunkelblaue Jeanshose sowie eine orangefarbene Armbanduhr mit Digitalanzeige. Doch keines der Kleidungsstücke wird gefunden. Melanies Franks Verschwinden erregt große Aufmerksamkeit in den regionalen Medien. Teilweise auch eingeleitet durch die Polizei. Denn es ist von ihnen eine bewusste Maßnahme, um neue Zeugen ausfindig zu machen. Tatsächlich funktioniert es auch einigermaßen. Denn unter anderem melden sich die Personen, die Melanie noch gegen 21 Uhr vor dem Wohnhaus in der Graf-von-Galen-Straße gesehen haben wollen. Eine weitere Zeugin gibt an, um etwa 22 Uhr oder etwas früher am 16. Juni 1999 etwas gehört zu haben. Schreie, die das Wort Hilfe klangen. Zunächst ist sich die Zeugin jedoch unsicher, ob sie sich nicht verhört haben könnte. Sie wohnt in der Nähe der Albrecht-Dürer-Anlagen, die sich ungefähr 2 Kilometer von Melanies Wohnort entfernt befinden. In dem Park ist oft viel los, sodass die Schreie am Abend ihr zunächst nicht sonderbar vorkommen. Nachdem sie aber einige Medienberichte über das Verschwinden von Melanie Frank gesehen hat, meldet sie sich bei der Polizei. Die Hilfeschreie werden auch noch von 2 weiteren Zeugen bestätigt. Der Park wird zwar abgesucht, es wird jedoch keine Spur des 13 Jahre alten Mädchens gefunden. Ebenfalls aufgefallen ist am 16. Juni ein dunkler BMW. Dieses Fahrzeug soll um ungefähr 23.30 Uhr von einem Parkplatz weggefahren sein. Trotz der eingesetzten Dunkelheit ohne Scheinwerfer. Dieser Parkplatz soll sich vor den Wohnhäusern in der Graf-von-Galen-Straße 70 bis 72 befunden haben. Also in der Straße, in der Melanie selbst wohnte und auch zuletzt gesehen wurde. Bis heute kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieser BMW in Zusammenhang mit Melanie Franks Verschwinden stehen könnte. Es war entweder ein 3er- oder 5er BMW, der außergewöhnlich laute Fahrgeräusche gemacht hat. Ein weiterer Punkt von Interesse ist der Kiosk, den Melanie beinahe täglich aufgesucht hat. Dieser liegt im Einkaufszentrum Nord in Wiesbaden-Klarental. Die Ermittler halten es grundsätzlich für denkbar, dass Melanie dort mit anderen Kunden Kontakte geknüpft haben könnte, ohne dass Freunde oder ihre Familie etwas davon mitbekommen hätten. Melanie kam auch nach der Schule oft zu spät nach Hause. Womöglich hat die Schülerin hier Personen kennengelernt, die in irgendeiner Weise mit ihrem Verschwinden zu tun haben könnten. Doch auch dieser Ermittlungsansatz kann die Polizei nicht auf die richtige Fährte bringen. Es vergehen Tage, dann Wochen und Monate. Für Melanies Mutter und weitere Angehörige muss sich diese Zeit unerträglich lang angefühlt haben. Anfang September 1999 ruft Melanies Mutter bei der Talksendung Domian an. Die Sendung wurde damals sowohl im Radio als auch im Fernsehen übertragen und erzielte hohe Einschaltquoten. Das Konzept der Sendung war, dass Zuschauer den Moderator anrufen und mit ihm über jedes beliebige Thema sprechen können. Als die Mutter von Melanie etwa 1,5 Monate nach dem Verschwinden ihrer Tochter in der Leitung ist, klingt ihre Stimme verzweifelt. 9 lange Jahre gibt es keine neuen Erkenntnisse im vermissten Fall Melanie Frank. Die Schülerin aus Wiesbaden-Klarental bleibt verschwunden. Doch dann wird am 20. August 2008 ein menschlicher Schädel in einem Waldgebiet von einem Mitarbeiter des Forstamtes gefunden. Das Gelände liegt an der Landstraße 214 bei Kisselbach, etwa 50 Minuten Autofahrt von Wiesbaden entfernt. Und tatsächlich kann der vollständig skelettierte Schädel Melanie Frank zugeordnet werden. Ebenso ein Oberschenkelknochen, der bei einer weiteren Untersuchung des Waldgeländes sichergestellt werden konnte. Damit hatte man zwar die traurige Gewissheit, dass Melanie nicht mehr lebt, doch auch der Fund der Leichenteile bringt noch immer nicht den erhofften Ermittlungsdurchbruch. Die Untersuchungen im Fall laufen dennoch weiter. Zwar kann eine Todesursache oder ein Todeszeitpunkt nicht mehr festgestellt werden, weil an den gefundenen Knochen keine Spuren festgestellt werden konnten, die Beamten gehen aber davon aus, dass Melanie Frank einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Es wird vermutet, dass die 13-Jährige zeitnah nach ihrem Verschwinden getötet und in dem Waldgebiet abgelegt wurde. Außerdem wird ein sexuelles Motiv hinter dem Mord an Melanie Frank vermutet. Wer für den Tod ihrer Tochter verantwortlich ist, wird Melanies Mutter leider nie erfahren. Sie verstirbt 2012 mit der Gewissheit, dass ihre Tochter nicht mehr lebt, aber mit vielen Fragen, die unbeantwortet geblieben sind. Erst 2020, 21 Jahre nach dem schicksalhaften Juniabend 1999, wird der Mordfall Melanie Frank bei Aktenzeichen XY ungelöst vorgestellt. Dabei fragen die Ermittler nicht nur nach Hinweisen zu Melanies Verbleib und ihrem Umgang mit anderen Personen, sondern auch nach Menschen, die Ende der 90er Jahre zwischen 10 und 14 Jahre alt waren, in Wiesbaden-Klarental gelebt und Missbrauch durchlebt haben. Würden sich damals Betroffene heute bei der Polizei melden, könnte das potenziell helfen, um dem Verdacht des Sexualmotivs weiter nachzugehen. Zwar gehen nach der Sendung zahlreiche neue Hinweise bei der zuständigen Polizeidirektion ein, doch darüber hinaus ist es seit der Sendung eher still um den Fall Melanie Frank geworden. Nicht nur genauere Informationen zu ihren Todesumständen fehlen nach wie vor, auch von den übrigen Teilen ihres Leichnams, ihrer Kleidung und vor allem von einem Täter fehlt weiterhin jede Spur. Es gibt scheinbar keinen klaren Ansatz, der weiter verfolgt werden könnte. Doch es gibt einen weiteren Kriminalfall, der immer wieder im Zusammenhang mit Melanie Frank erwähnt wird. Vielleicht kennt ihr schon mein Video zum Mordfall Johanna Bonacker. Ich verlinke es euch oben rechts in der Infocard. Das Mädchen wurde am 2. September 1999, also wenige Wochen nach Melanies Verschwinden, entführt und ermordet. Der Fall blieb lange ungelöst. Erst viele Jahre später, 2017, wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Der beschuldigte Rick J. wurde im folgenden Jahr wegen des Mordes an Johanna Bonacker zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Melanies Mutter selbst erwähnt den Fall Johanna beiläufig, als sie in der Sendung von Jürgen Domian anruft. Zu diesem Zeitpunkt ist Johanna erst seit ein paar Tagen vermisst. Offenbar werden schon damals Parallelen zwischen den beiden Fällen gezogen. Zum einen sicherlich aufgrund der geringen Entfernung zwischen den beiden Orten der Verschwinden. Etwa 100 Kilometer trennen die Wohnorte der beiden vermissten Mädchen. Und ihre Fälle beschäftigen regionale Medien sehr. Johannas Mörder Rick J. lebte in Friedrichsdorf, Johanna in Rahnstadt. Beide Orte liegen nur ungefähr 35 Autominuten voneinander entfernt. Auch zwischen Rick J.'s Wohnort und Wiesbaden, wo Melanie verschwand, liegen ungefähr 35 bis 40 Autominuten. In der Nähe des Ortes, an dem Melanies Leichnam 2008 aufgefunden wurde, soll Rick J. laut Aussagen einer Ex-Freundin gelegentlich Technopartys besucht haben. Scheinbar tut sich während der Ermittlungen im Fall Johanna eine weitere Verbindung auf. Denn als die Wohnung von Rick J. durchsucht wurde, stießen die Ermittler auf einen Zettel mit der Aufschrift Melly Franke. Diesen Zettel haben die Beamten ihm während einer Befragung vorgelegt. Als Rick J. diesen Zettel gesehen und die Handschrift darauf als seine identifiziert habe, sei er rot angelaufen und habe vorübergehend weniger selbstsicher gewirkt als noch zuvor. Jedoch soll der Mörder von Johanna eine Beteiligung am Mord an Melanie Frank und einen Zusammenhang zwischen dem Fall und dem Zettel abgestritten haben. Vielmehr sei die Melly Frank, auf die er sich auf der Notiz bezieht, eine Partybekanntschaft. Zum Mordfall Melanie sagt er laut Medienberichten: Ich bin davon überzeugt, dass ich es nicht war. In einigen Medienberichten heißt es, man habe in dem Waldstück unweit von Melanies Schädel- und Oberschenkelknochen auch Überreste von Klebeband gefunden. Rick J. hat bei dem Verbrechen an Johanna und auch einer weiteren Sexualstraftat Klebeband an seinen Opfern benutzt. Ob das im Waldstück gefundene Klebeband für den Fall Melanie aber überhaupt tatrelevant ist, ist unklar. Eine mögliche Verbindung Rick J. zum Mord an Melanie wurde zwar überprüft, jedoch gibt es seit einigen Jahren keine Neuigkeiten diesbezüglich in den Medien. Man kann also davon ausgehen, dass Rick J. in diesem Fall nichts nachgewiesen werden konnte. Er wurde auch nie als offizieller Verdächtiger im Fall Melanie Frank benannt. Es gibt in dem Fall unwahrscheinlich viele ungelöste Fragen. Wenn Melanie, wie von den Zeugen angegeben, gegen 21 Uhr wirklich auf jemanden gewartet hat, wie passt dieser Umstand damit zusammen, dass sie ja nur sehr spontan die Zigaretten für ihre Mutter kaufen sollte? Eigentlich spricht außer dieser Aussage nichts dafür, dass Melanie an diesem Abend irgendeine Verabredung oder Vereinbarung mit einer unbekannten Person gehabt haben könnte. Es gab auch keine Zeugen, die Melanie an diesem Abend mit einer weiteren Person gesehen haben wollen. Und das, obwohl es zum entsprechenden Zeitpunkt Sommer war und es zumindest zwischen 20 und 21 Uhr draußen noch hell gewesen sein dürfte. Es ist, als sei die 13-Jährige an jenem Juniabend im Jahr 1990 in Wiesbaden-Klarental wie vom Erdboden verschluckt worden. Und erst 2008 tauchte sie in dem Waldgebiet bei Kisselbach wieder auf. Ich hoffe sehr, dass man irgendwann herausfinden kann, was in der Zwischenzeit mit Melanie Frank geschehen ist. Und vor allem, dass man den oder die Verantwortlichen ausfindig machen kann. Denn wie jede andere Person, die Opfer krimineller geworden sind, verdient Melanie Gerechtigkeit. Und dass man ihren Namen nicht vergisst. Solltet ihr selbst aus Hessen kommen oder Bekannte vor Ort haben, teilt das Video doch gern mit Personen aus dem Umkreis von Wiesbaden. In der Infobox findet ihr einen Link, der euch zur hessischen Polizei führt. Dort ist zu sehen, nach welchen Informationen und Hinweisen die Ermittler im Mordfall Melanie Frank Ausschau halten. Ich hoffe sehr, euch irgendwann ein Update in diesem Fall geben zu können. Sollte es irgendwann Neuigkeiten geben, lade ich euch ein Video auf meinem Zweitkanal Insolito Crime News hoch. Dort gibt es regelmäßig Updates zu bekannten Kriminalfällen. Checkt den Kanal also gerne ab, solltet ihr es noch nicht getan haben. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Sollte sie euch gefallen haben, bewertet den Podcast doch gerne und hinterlasst auch gerne ein Abo bei YouTube. Vielen Dank schon einmal im Voraus und ansonsten gibt es wie auch schon am Anfang nicht viel zu sagen, außer dass ich euch einen schönen Tag wünsche. Bis zur nächsten Folge, nächste Woche Montag. Ciao.